Send peace, love, and joy to your loved ones this season with a minted photo holiday card designed by an independent artist. Use code PODCAST for 20% off your order.
Aber dass es jetzt etwas wird, was man durchaus als freien Fall bezeichnen kann, das ist schon beängstigend.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er gilt als der China-Experte schlechthin in Deutschland, lebt seit 30 Jahren im Reich der Mitte und hat viele spannende Bestseller über China geschrieben. Herzlich willkommen, Frank Sieren.
Ja, es freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen.
Frank, es wurde Zeit, es ist viel passiert und ich muss gleich mal anfangen damit, du hast ja beim letzten Mal den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen, da haben wir nämlich über die deutschen Autobauer gesprochen, du hast damals gesagt, das Unvorstellbare ist möglich, da ging es darum, dass sich das Ganze so ein bisschen umdreht, dass die deutschen Autobauer ja schon in Rückstand geraten sind und vielleicht in Zukunft ja, bei den Chinesen sich was abschauen müssen und du hast den deutschen Autobauern schwere Zeiten vorausgesagt, ja, Volkswagen jetzt Vollgas in die Krise, schließen drei Werke, Mitarbeiter fliegen raus, Mercedes auch sehr schlecht, kommt unter die Räder, schlechte Zahlen. Hast du gedacht, dass das so schnell gehen wird?
Nein. Also ich habe gedacht, das wird sozusagen ein schleichender Wandel werden. Aber dass es jetzt etwas wird, was man durchaus als freien Fall bezeichnen kann, das ist schon beängstigend. Also in dem Maße, in dem die chinesischen Autos im chinesischen Markt zuliegen, kommen die deutschen Hersteller in Schwierigkeiten. Im ersten Halbjahr war kein E-Auto unter den ersten 10 in China. Hinzu kam in Deutschland noch, dass die Nachfrage an E-Autos auch gesunken ist. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, weil die deutschen Autohersteller eben in drei Bereichen Schwierigkeiten haben, und zwar gleichzeitig. Sie sind zu langsam. Was, wenn es darum geht, neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen? Sie sind nicht innovativ genug und sie sind zu teuer. Und wenn man einer dieser Faktoren am Bein hat, dann hat man ein bisschen Spielraum. Aber alle drei ist eine ganz schwierige Situation. Und wir können jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Chinesen darauf warten, bis die Deutschen sich berappelt haben. Insofern müssen wir jetzt sozusagen während der Fahrt das Auto reparieren.
Das wird auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe. Ist das aus deiner Sicht erst der Anfang? Also ist das erst der Start des Niedergangs? Oder glaubst du, die können das wirklich nochmal rumreißen, das Ruder? Oder glaubst du, das ist jetzt einfach der Beginn vom Abstieg?
Naja, die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist natürlich schon beängstigend. Die Geschwindigkeit, mit der die Chinesen neue Autos auf den Markt bringen. Nun muss man sagen, da sind nicht alle Firmen profitabel, da verdienen nicht alle Firmen Geld. Xiaomi hat in diesem Frühjahr, das ist ja eigentlich ein Smartphone- und Haushalts-Appliance oder Smart-Appliance-Gerätehersteller, die haben dieses Jahr ein Auto rausgebracht, da schießen sie dann schon 10.000 Euro zu. Aber es gibt eben auch Hersteller wie BYD und andere, Geely, die doch sehr erfolgreich im Markt unterwegs sind mit wirklich wettbewerbsfähigen Produkten. Das heißt, es wird brutal und ich kann jetzt im Moment noch keinen Turnaround sehen. Ja, Porsche hat 30% weniger Autos verkauft. Die Margen der großen Hersteller bei VW sieht so aus, dass sie sich einmal halbieren jetzt in einem Jahr. Wir sprechen darüber, dass drei Werke geschlossen werden sollen in Deutschland. Das sind natürlich sehr, sehr schwierige Entwicklungen, von denen ich gehofft hatte, dass beim letzten Mal sie noch ein bisschen Unkenrufe sind und dass alle noch wach werden. Aber es ist tatsächlich so, wir haben uns zu sehr, zu lange darauf verlassen, dass wir die besten Autobauer der Welt sind und haben das nicht kommen sehen, obwohl es sichtbar war, mindestens seit 2007, seit 2008, als sichtbar wurde, dass diese E-Auto-Strategie dann auch Fuß fasst. Angefangen hat das 2001 damit, dass diese E-Auto-Forschung und Entwicklung in den Fünfjahresplan eingebaut wurde. Also das war alles sehr transparent. Die haben das nicht heimlich gemacht. Aber wir wollten es nicht sehen. Ist immer das Problem. Und am Ende hat das, muss man ja auch sagen, hat das ja ein Mann angestoßen. Ein Mann, der Chinese, der in Deutschland promoviert hat, in Clausthal, der dann bei Audi gearbeitet hat, der dann Präsident der Elite-Universität in Shanghai Tungji war und später dann Technologieminister wurde. Nationaler Technologieminister, der Mann heißt Wang Gang. Und der hat diese Strategie durchgesetzt. Und von dem muss man wirklich sagen, das ist jemand, der die Welt nachhaltig verändert hat.
Glaubst du, dass die Rettung vielleicht für VW und auch andere Autobauer dann darin liegt, dass man nur noch vor Ort produziert? Also man produziert ja schon natürlich in China, aber dass man eben einfach sozusagen auf Deutschland, ja, komplett wird man nicht darauf verzichten, aber man sieht es jetzt schon, dass man das eben stark reduziert, um dann eben günstiger zu sein. Ist das eine Lösung oder glaubst du, das wird auch schiefgehen und die Chinesen haben da auch die Nase vorne?
Ja, wir müssen es probieren. Es gibt ja den Spruch, if you can't beat them, join them. Das ist sicherlich hier der Fall. Man wird mehr in China produzieren müssen, dann auch vielleicht mehr in Zusammenarbeit mit den Chinesen, die eben jetzt auch besser Autos herstellen können, preiswerter, schneller. Das ist eben so. Und andererseits wird es wahrscheinlich so laufen müssen, dass wir die Chinesen zwingen, wenn sie in Europa Autos verkaufen wollen, dass sie dann das Gleiche machen, was sie mit uns gemacht haben, nämlich, dass sie diese Autos auch in Europa bauen. So kann man verhindern, dass die Arbeitsplätze sozusagen alle weg sind, sondern im besten Falle ist es dann so, dass eben der Arbeiter, der vorher für das Werk von VW gearbeitet hat, dann zum Beispiel für BYD arbeitet, sodass die sozialen Folgen nicht so groß sind. Mit Zöllen kriegt man das nicht hin. Dafür sind die chinesischen Autos zu preiswert, ob da nun 10, 15 oder 20% drauf sind. Das ist, das spielt am Ende keine große Rolle. Wir müssen uns ja auch nur mal den amerikanischen Markt anschauen. Da sind nur noch 30% haben die amerikanischen Autos nur noch 30% Marktanteil. Alles andere machen die Japaner und die Koreaner. Das heißt, das ist ein Szenario, das auch in Deutschland, in Europa nicht völlig ausgeschlossen ist. Weil eins muss man ja sehen, für den Konsumenten ist das eine gute Entwicklung, weil er bessere und preiswertere Autos kriegt. Man sieht das schon bei Autos, die ja im Moment sehr gut laufen in Europa. MG zum Beispiel, eine ehemals britische Marke, die gehört jetzt SAIC. Wo die Leute sagen, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für die Konsumenten ist das genauso gut, wie es bei den Fernsehern war und bei den Smartphones und bei den Kameras und so weiter und so fort. Aber für die Volkswirtschaft ist es schlecht, weil wir hier eben Produktion verlieren, weil die sozusagen Firmen nicht mehr so viel absetzen können. Diese beiden widerstreitenden Entwicklungen, die müssen wir austarieren, damit wir dann nicht in eine Situation kommen, wo die Kunden sich freuen, dass sie ein Auto 30% preiswerter kaufen können, aber im nächsten Jahr keinen Job mehr.
Wie unfair ist denn dieser Wettbewerb? Also es steht ja immer dieser Vorwurf im Raum, da fließt quasi so viel Geld rein, deswegen sind die Autos eben billiger und man kann den Wettbewerb dann eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Deswegen gibt's ja von der EU zum Beispiel auch die Zölle. Wie schätzt du das ein? Also wo liegt da die Wahrheit aus deiner Sicht und wie antwortet man darauf? Denn jetzt, dass wir das auch so subventionieren, ist ja wahrscheinlich eher keine Option.
Also der Aufbau der Elektroindustrie ist natürlich stark subventioniert worden, wie das bei jeder neuen Industrie ist. Übrigens auch der Aufbau der Flugzeugindustrie in Europa, Airbus, wir erinnern uns, Airbus würde es heute nicht geben, wenn es nicht diese deutsch-französische Initiative mit mehreren anderen Ländern auch noch gegeben hätte. Das heißt, die Antwort lautet ja, aber, und das ist der entscheidende Punkt, am Ende sind dabei Autos rausgekommen, die wettbewerbsfähiger sind als die Autos, die wir produzieren. Das heißt, da hilft kein Jammern, ja, da das nützt alles nichts. Die Autos sind besser und preiswerter in vielerlei Hinsicht. Die Batterientechnologie liegt fast exklusiv bei den Chinesen. Da haben wir geschlafen. Und jetzt haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, theoretisch schon den Markt zuzumachen. Aber ich glaube, das ist keine sehr clevere Lösung, weil wir es zum ersten Mal in der Geschichte ja mit einem Fall zu tun haben, dass wir VW vorher Marktführer in dem Markt war, der uns jetzt angreift. Das heißt, wenn wir sozusagen die Schotten zumachen in Europa, werden wir Schwierigkeiten bekommen im chinesischen Markt. Das ist ein Dilemma, mit dem wir klarkommen müssen. Deswegen ist es wahrscheinlich besser zu sagen, ihr seid herzlich willkommen, aber ihr müsst eure Autos hier bauen in Europa, wenn ihr in Europa erfolgreich seid.
Glaubst du, dass China da mitspielen würde? Das ist ja auch die Frage. Also man kann anbieten, könnte man das ja, aber...
Wenn man sich, die Bedingungen müssen natürlich stimmen. Das heißt, da muss man natürlich irgendwie wettbewerbsfähig produzieren können. Aber wenn man sich anschaut, was BYD in Ungarn macht und andere Firmen, dann geht das ja schon in die Richtung. Und ich finde, das Argument kann man durchaus auf der Basis einer gewissen Fairness anbringen. Wir mussten das auch so machen. Wir mussten auch lokalisieren, in China produzieren, die Zulieferindustrie lokalisieren. Warum soll das jetzt nicht umgekehrt laufen? Und dann müssen wir, und das klingt seltsam, aber es geht nicht anders, wir müssen von den Chinesen lernen, wie man wettbewerbsfähige Autos baut. Das heißt, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, hier in Peking oder in China alle Expatriates abzuziehen, weil die 3 bis 4 Mal teurer sind als die chinesischen Kollegen, sondern es müssten eigentlich umgekehrt. Es müssten eigentlich noch mehr deutsche Ingenieure nach China gehen, um zu verstehen und zu lernen, was da passiert und eben in die Lage zu kommen, sich sozusagen sich einen Teil dieser Fähigkeiten anzueignen.
Also du
in Gemeinschaftsunternehmen mit Chinesen, da spricht man dann von Reverse Joint Ventures. Früher war es so, dass wir den Chinesen beigebracht haben, wie es geht. Jetzt ist es in manchen Bereichen, und das sind zentrale Bereiche, ist es anders.
Jetzt wird der ein oder andere sicherlich sagen, Mensch, der Sien hat jetzt natürlich die China-Brille auf und wirbt jetzt für Kooperationen. Was wäre denn vielleicht noch eine Option, dass man sagt, wir greifen jetzt nochmal an? Also bei uns ist ja gerade Industriepolitik eher nicht so angesagt, weil der Wirtschaftsminister, glaube ich, auch jetzt nicht mehr den großen Rückhalt hat. Also wie könnt, jetzt wenn wir mal die deutsche Brille aufsetzen und du mit deinem chinesischen Insider wissen, also wo wäre noch eine Option, dass man sagt, wir packen nochmal an?
Ja, angreifen müssen wir eh. Nur wir müssen damit rechnen, dass wir nicht schnell genug sind. Mhm. Also sozusagen angreifen ist, ja klar müssen wir die Herausforderung annehmen. Und in dieser Hinsicht ist China wie ein Fitnesscenter. Nur man muss auch realistisch sein, wenn die Chinesen in der halben Zeit neue Autos entwickeln, dann wird der Abstand, der Innovationsabstand ja eher größer als klein. Und in einem zentralen Bereich der Batterieherstellung können wir schon nichts mehr holen. Da sind die einfach vorne. Da geht es jetzt um Batterien, die 1000 Kilometer halten, wo der Mann in 20 Minuten 200 Kilometer aufgeladen hat. Jetzt geht es ums autonome Fahren. Da sagen die Spezialisten, da sind die Chinesen, also Huawei, Horizon oder Xiaopeng sind weiter als die Amerikaner. Wir spielen da keine Rolle. Klar können wir versuchen, das aufzuholen, aber das ist sehr, sehr schwierig. Und das hat nichts mit chinesischer Brille zu tun oder deutscher Brille zu tun. Das ist das, was man hier von den deutschen Ingenieuren hört, die vor Ort sind, die natürlich noch etwas weiter sind, wenn es darum geht, das Maß an Entwicklung zu erfassen, als ihre Kollegen in Wolfsburg, in Ingolstadt oder in München. Und deswegen hat man ja auch diesen Trend, dass zum Beispiel VW mit Horizon oder mit Huawei beim autonomen Fahren zusammenarbeitet und eben nicht sagt, das machen wir jetzt alleine, das ist überhaupt kein Problem. Deswegen, also dass wir das alleine schaffen, kann man probieren, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Kommen wir mal kurz zum Handelskrieg, weil da fragen sich ja viele, wo soll das noch hinführen? Und am Ende stehen wir vielleicht sogar selber dumm da. Gut, die Amerikaner geben da ja schon länger Gas. Das ist natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Position als jetzt Deutschland oder Europa. Trotzdem 100% Zoll für E-Autos aus China. Die EU hat ja auch schon ordentlich Gas gegeben zuletzt. Da sollen ja auch jetzt die Zölle eingeführt werden. Jetzt ist ja auch die Frage dann natürlich, wenn man sowas macht, wie sieht dann wiederum die Antwort aus und wie sieht dann wieder die Gegenantwort aus? Also das ist ja so ein theoretisch unendliches Spiel. Wo soll das hinführen aus deiner Sicht? Und wie wird China reagieren?
Naja, das ist natürlich, im Englischen sagt man tit for tat. Das einer fängt an, der andere zieht nach. Jetzt geht es um französische Spirituosen, dann geht es um dies und um jenes. So ein Spiel kann man eigentlich nur treiben, wenn man erfolgreich treiben, wenn man mit der anderen Volkswirtschaft nicht eng ökonomisch verzahnt ist. Dann kann man sozusagen die ausschließen. Nur, wir haben es ja gesehen, bei den Japanern und bei den Koreanern haben die Amerikaner es auch schon probiert und es hat nicht funktioniert. Und die Frage ist halt am Ende, kann man auf Dauer Fahrzeuge von seinem Markt fernhalten? Und die Antwort ist, das ist für eine Zeit lang möglich, aber am Ende ist es sehr, sehr schwierig. Das haben wir ja bei allen anderen Produkten auch gesehen, bei den Fernsehern, bei den Smartphones und so weiter und so fort. Also insofern glaube ich, dass die Zusammenarbeit am Ende der bessere Weg ist. Und wenn die chinesischen Autohersteller in Deutschland Produktion bauen, dort Ingenieure anstellen, dort Forschung und Entwicklung haben und eben auch in China, dann wäre das ja eine Entwicklung, die vielleicht für VW schwierig ist, aber am Ende volkswirtschaftlich Deutschland besser oder Europa besser dastehen lässt, als wenn man zumacht und dann in seinem eigenen Saft schmort.
Die Frage ist ja auch, du hast es gerade angesprochen, die Abhängigkeit. Also wir merken es ja gerade, wie weh das vielen Unternehmen tut, ob in den USA oder gerade auch natürlich in Europa, den Autobauern, aber auch natürlich Luxus. Wenn China nicht richtig läuft, wenn China nicht die Lokomotive ist, die ja konsumiert und kauft, dann tut das richtig weh. Philips hat es zuletzt zerlegt. Also alle jammern eigentlich, die von China abhängig sind oder dort viel Umsatz machen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Abhängigkeit bei Rohstoffen. Also da ist ja auch fast manchmal ein bisschen die Frage, jetzt mal ketzerisch ausgedrückt, will China nicht oder kann China nicht? Also man hat manchmal fast so ein bisschen das Gefühl, man will so vielleicht so ein bisschen auch zeigen, hier, schaut mal, wie abhängig ihr eigentlich seid.
Ach, das glaube ich nicht. Also die chinesische Regierung hat schon Interesse daran, dass ihre Wirtschaft brummt. Aber erstmal muss man sagen, das Phänomen ist natürlich nicht nur mit dem Thema Abhängigkeit beschrieben. Oder anders formuliert, die Abhängigkeit hat birgt Chancen und Risiken. Wir haben ja jahrzehntelang bestens verdient im chinesischen Markt. Das darf man nicht vergessen. VW war bis seit den 80er Jahren, bis vor kurzem, Marktführer im chinesischen Markt. Viele andere Unternehmen haben davon profitiert. Jetzt kommen eben etwas schwierigere Zeiten. Aber dann sich nur die schwierigen Zeiten anzuschauen, das ist dann auch ein bisschen einseitig. Und wenn man sich die Investitionen im ersten Halbjahr anschaut, dann ist es ja auch nicht so, dass die Unternehmen das so tun, sondern sind ja wieder Rekordinvestitionen in China aus Deutschland. Und man hat also verstanden, dass es nur gemeinsam weitergeht. Zur Frage der chinesischen Wirtschaft ist es natürlich jetzt nicht so, dass die chinesische Regierung ihre Wirtschaft absichtlich runterfährt, um den Deutschen oder dem Westen zu zeigen, wie abhängig sie von der chinesischen Wirtschaft sind. Diesen Verlauf können wir, glaube ich, schon mal ausschließen, sondern wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo eine Wirtschaft von, ich sage mal, Wachstum und wegen um jeden Preis auf ein nachhaltiges Wachstum umgestellt werden soll. Und das wurde, ich sage mal, vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht, wie man sich das gewünscht hätte, weil es so über Nacht kam im Immobilienbereich, weil es dann einen langen Streik gab in der Regierung, der am Ende ähnliche Verläufe hat wie bei uns in Deutschland, nämlich Konjunkturprogramm oder Schuldenbremse. Das hat dann dazu geführt, dass das dritte Plenum, das ist sozusagen nach einem Parteitag die Wirtschaftsplanungssitzung, dass die verschoben werden musste. Und es hat dazu geführt, dass die Leute, die natürlich auch von großem Wachstum verwöhnt sind, 7,5% in den letzten 2,5 Jahrzehnten im Immobilienbereich im Jahr. Also die Menschen, die verwöhnt sind, sind jetzt eben verunsichert und denken, was kommt da jetzt? Der Immobilienmarkt liegt immer noch brach. Die viele Kommunen haben von Grundstücksverkäufen gelebt. Sie können jetzt nicht mehr in andere Bereiche investieren. An der einen oder anderen Stelle geht das Geld aus. Und bei denen das Geld nicht ausgeht, die halten ihr Geld zusammen, weil die sagen, was kommt denn da jetzt? Was machen? Und das hat eben im Grunde dieses Jahr bestimmt. Ich hatte ja persönlich damit gerechnet, dass das Konjunkturprogramm noch vor der Sommerpause kommt. Da lag ich daneben und bin auch nach der Sommerpause dann schon ein bisschen unruhig geworden.
Aber dann kam ja was.
Dann kam ja was und dann kam auch ein dicker Schub. Und jetzt reden wir von einem Hang Seng Index, der seit Anfang des Jahres über 20% gewachsen ist. Das ist ja schon mal was nach dieser doch langen, langen Durststrecke. Und ich sage mal, der Schub, der Ende September kam, von dem Schub, wenn man sich die Börse anschaut, ist dann auch nur wieder ein Drittel weggeschmolzen. Also ich sage mal, das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass das jetzt wieder anspringt. Aber wir sehen eben jetzt, dass wir es mit einer Volkswirtschaft zu tun hat, wo anders als vor 10, 15 Jahren, dass man das nicht mehr so einfach an- und ausschalten kann. Sondern da geht es um Vertrauensverhältnisse. Da hat man es mit sehr, sehr komplexen Strukturen zu tun. Eben viel komplexer als früher. Da hat man es mit einem Verhältnis von Staatsbetrieben, Privatbetrieben zu tun. Mit den Investitionen, Innovationskraft, mit Infrastrukturinvestitionen, die aber jetzt so sein sollen, dass sie ein bisschen nachhaltiger sind. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde, was da gesteuert werden muss. Und das ist eben ein Grund, warum es jetzt nicht nach dem Konjunkturprogramm dann sofort wieder alle mit einem breiten Grinsen hier durch die Straßen laufen, sondern das ist nur erstmal nur also ein verhaltenes Lächeln, vielleicht auch nur ein Aufatmen, dass jetzt vielleicht die Talsohle erreicht ist. Wenn man sich mal die sozusagen großen Daten anschaut, dann ist es Bild ja durchaus durchwachsen. Also der Export funktioniert mit über 7%. Die machen mit Amerika jeden Monat einen Handelsbilanzüberschuss von über 30 Milliarden. Jeden Monat. Also das ist bei anderen Krisenländern umgekehrt. Man sieht aber, dass die Importe fast stagnieren, weil eben die Nachfrage im Land nicht da ist. Inflation ist niedrig, eher eine leichte deflationäre Tendenz. Die Auslandsschulden spielen im Grunde weiterhin keine Rolle. Die Devisenreserven sind stabil. Aber das große Problem, ist immer noch der Immobilienmarkt. Und das ist deswegen ein großes Problem, weil es die Hauptanlagequelle der Menschen ist. Das heißt, der Aktienmarkt in China ist noch so ein bisschen, ich sage mal, Glücksspiel oder hat starke Glücksspielelemente. Insofern hat man alles in Immobilien gesteckt. Das hat bisher gut funktioniert. Aber man kommt eben jetzt in eine Situation, wo das stockt, wo es Schwierigkeiten gibt. Und das führt dazu, selbst bei Leuten, die jetzt in einer Wohnung leben, das heißt, gar nicht davon sozusagen betroffen sind, ob der Preis jetzt ein bisschen fällt oder steigt, die werden natürlich vorsichtiger. Das ist Psychologie. Ja, und das ist im Moment der entscheidende Punkt. Wie schafft es die Regierung, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, damit wir jetzt im vierten Quartal mit einem blauen Auge davonkommen? Ja, das meiner Ansicht nach, sie haben viel zu lange gewartet in diesem Jahr. Auch ein Zeichen dafür, wie komplex die Machtstrukturen sind. Also da gibt es offensichtlich große Auseinandersetzungen über den richtigen Weg. Jetzt müssen wir mal sehen, die Chinesen rechnen ja erst eher so in Richtung chinesisch Neujahr. Das ist ja deren Jahresende. Das heißt, Da ist jetzt noch der November, der Dezember und der Januar eigentlich ein sozusagen Quartal. Und dann, dann wissen wir mehr und dann muss aber auch was zu sehen sein, damit es endlich weitergeht.
Sonst glaubst du, muss da nochmal nachgelegt werden? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es ist jetzt für dich kein Strohfeuer, aber es wird jetzt auch kein schneller Befreiungsschlag, sondern es wird schon ein bisschen dauern, bis das wieder richtig in Schwung kommt.
Also ich würde sagen, jetzt die 22% im Hang Seng, das ist ja schon mal ein Zeichen. Und es gibt auch in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Autoindustrie, die Autoindustrie insgesamt wächst eben so mit 1,6%. Aber eben die E-Autos wachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit über 40%. Und zum ersten Mal wurden in diesem Sommer mehr E-Autos neu angemeldet als Verbrenner. Also da gibt es auch eine Entwicklung, wo man sagt, okay, offensichtlich ist da Bewegung da, die ist noch nicht so, wie man sie haben will. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob der Markt komplett zusammengebrochen wäre.
Es läuft ja einiges, gerade nicht in China, du hast es gerade angesprochen, Immobilienmarkt und Co. Auf der anderen Seite investiert man natürlich schon kräftig. Also in Energie zum Beispiel, da ist man bei den Erneuerbaren ja schon seit Jahren massiv dran, aber auch 11 neue Atomreaktoren sind im Bau. Also da gibt man Gas. Zeigt uns da China schon ein bisschen die Richtung vor E-Autos? Ich war tatsächlich im April in Shanghai, nur ganz kurz, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viele Teslas rumfahren sehen. Also da zeigt sich ja schon eigentlich, wo der Weg hingeht, oder? Ist China da schon aus deiner Sicht weit voraus?
Ja, also das Thema, also ich würde sagen, das Thema E-Auto ist in China ein Haken dran. Das wird sich durchsetzen. Die Preise der Autos sind auch jetzt so günstig. Und dann kann man noch sagen, man liest die Batterie, dann kostet das Auto im Einstieg nochmal die Hälfte. Also ich denke, das Thema ist gegessen, vor allem wenn man dann Batterien hat, die 1000 Kilometer laufen. In China geht es jetzt schon darum, das autonome Fahren durchzusetzen. Das ist eigentlich jetzt das Thema, mit dem die Chinesen im Moment beschäftigt sind. Da hat ja auch Huawei ein sehr erfolgreiches Fahrzeug rausgebracht, den Aito, bestverkaufte Premium-Fahrzeug in der ersten Hälfte dieses Jahres. Im September kam dann schon das nächste Auto zusammen mit BAIC. Das ist der Pekinger Autohersteller, wiederum der größte Anteilseigner von Mercedes vor Geely und den Kuwaitis. Und die haben sich jetzt eben nicht mit Mercedes zusammengetan, um ein Premium-Fahrzeug zu bauen, sondern mit Huawei. Also, und da geht es im Kern schon um das Thema, ich drücke auf einen Knopf und das Auto fährt von selber. Und dann muss man sagen, ist ja auch das die Frage des Aufladens spielt dann keine so große Rolle mehr. Selbst wenn man nur eine Wohnung hat und keine Tiefgarage, dann fährt das Auto halt nachts in irgendeinen Keller und lädt sich auf. Also in diese Richtung müssen wir denken. Ob das jetzt alles so schnell in Europa kommt, da bin ich mir nicht so sicher, weil da fehlt es ja doch noch an der Ladestation, Infrastruktur. Aber dass es kommen wird, weil es einfach preiswerter und praktischer ist, da bin ich mir ziemlich sicher.
Lass uns noch gerne über die US-Wahl sprechen und auch über die BRICS. Da ist ja vor kurzem auch was Spannendes wieder passiert. Welchen Kandidaten wünscht man sich denn in China?
Also da ist man irgendwie hin und her gerissen. Also das Vertrauensverhältnis zu Biden war ungleich größer als das zu Donald Trump. Seine Nachfolgerin kann man jetzt, die kann man nicht so richtig einschätzen. Und von Trump sagt die Politik hier wiederum, der ist zwar schwierig, weil unberechenbar, aber mit dem kann man einen Deal machen. Mhm. Insofern ist man einfach hin und her gerissen. Was es sicherlich nicht mehr geben wird, ist dieses Vertrauensverhältnis, das es gab zwischen dem jetzigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dem Staats- und Parteichef Präsident Xi Jinping. Die kennen sich ja seit über 12 Jahren, noch aus der Zeit, als sie Vizepräsident waren, beide. Und die schätzen sich und haben einen Modus Vivendi gefunden. Sie haben sicherlich diametral unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Wertevorstellungen. Da muss man gar nicht drüber reden. Aber Sie haben, glaube ich, beide verstanden, dass es besser ist, zusammenzuarbeiten, als gegeneinander sich zu stellen. Und da ist jetzt die Frage, wer immer in einer Woche gewinnt, mit wem kann man diesen Zustand besser herstellen? Und diese Frage ist offen, genauso wie es offen ist, wie die Wahl ausgeht. Also insofern wissen wir da dann in einer guten Woche mehr. Und man kann sich dann auf diese neue Situation einstellen. Wobei man sagen muss, an den Fundamentals wird sich jetzt so viel nicht ändern. Also zum Beispiel an der Tatsache, dass es einen massiven Handelsbilanzüberschuss gibt, der Chinesen in Richtung Amerika. Das liegt einfach daran, dass am Ende müssen preiswerte Produkte, immer preiswertere Produkte bei Walmart liegen, um die Kaufkraft der Amerikaner zu stabilisieren. Davon hängen Wahlen ab, davon hängt die Zufriedenheit der Bevölkerung ab. Und diese Produkte kriegt man nun mal nicht in den USA. Und man kriegt sie auch noch nicht in Mexiko, sondern hauptsächlich in China und in Asien. Insofern werden diese großen Konstellationen weiter bestehen. Man wird sicherlich weiter versuchen, die Innovationszyklen oder Innovationsentwicklungen der Chinesen zu bremsen, indem man ihnen keine Chips verkauft oder ihre besten Chips nicht verkauft. Und gleichzeitig werden die Chinesen diesen Abstand aufholen, wie man ja in den letzten Jahren gesehen hat, auch wahrscheinlich schneller, als man das anfangs geglaubt hat.
Wie schätzt du denn dieses sogenannte Decoupling ein? Denn es zeigt sich ja schon, dass da das Risiko verlagert wird. Zum Beispiel Apple verlagert ja immer mehr von China nach Indien. Glaubst du, das geht so weiter? Und wie tut das China? Also da ist ja Indien ja schon eine Konkurrenz auch, oder?
Ja, aber da muss man auch realistisch bleiben. Also Foxconn, der die Smartphones für Apple produziert, die iPhones, der hat gerade der wollte eine Produktion aufbauen in Indien, hat das abgebrochen im ersten Halbjahr, weil sie das in der Geschwindigkeit, in der Qualität nicht hinbekommen, wie sie sich das wünschen. Die Zulieferindustrie in Vietnam ist 30% teurer als in China, weil man noch viel zu viele Teile importieren muss. In Thailand ist sie 20% teurer. Das heißt, das wird sicherlich kommen und wird ja auch von den Chinesen selber betrieben, mit der Free Trade Zone, mit der größten Freihandelszone der Welt, RCEP. Aber sowas geht nicht von heute auf morgen. Das sind 10 Jahre schnell weg. Also insofern muss man schon zwischen dem unterscheiden, was man sich wünscht. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass die Inder wirtschaftlich genauso stark sind wie die Chinesen, weil dann könnten wir den einen gegen den anderen ausspielen. Davon ist Indien ganz weit entfernt. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, wenn Indien doppelt so hoch wächst wie China von heute an, dann dauert es 100 Jahre, bis sie auf dem gleichen Niveau sind. Einfach um mal ein Gefühl zu kriegen für die unterschiedliche Stärke der Volkswirtschaften. Da kann immer was dazwischen kommen. China kann mal stecken bleiben. Indien kann einen überdurchschnittlichen Boom erleben. Aber jetzt, wie unsere Politiker jetzt da in Neu-Delhi aufzuschlagen und zu sagen, jetzt legen wir den Hebel um und jetzt macht die deutsche Wirtschaft alles mit Indien. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen naiv. Und das ist auch inzwischen etwas Thema Decoupling, De-Risking, wo die deutsche Wirtschaft überhaupt nicht mehr hinhört. Ja, das hat man sich einmal angehört, man hat das einmal gedanklich durchgespielt und hat dann gesagt, das hat eigentlich mit der wirtschaftlichen Realität und dem wirtschaftlichen Spielraum, den man nun mal hat, mit allen Vor- und Nachteilen nichts zu tun, sondern das sind am Ende Träumereien.
Dann müsste ja, wenn wir zumindest mal auf die Aktienmärkte schauen, Indien momentan, ja, sagen wir, relativ gesehen zu China massiv überschätzt sein und China unterschätzt, oder? Wenn man das jetzt mal
so, ja, würde ich so sehen.
Vergleicht.
Ja. Man hat es ja in Japan gesehen, da ist ja in den letzten Jahren dann das Geld geparkt worden. Im Frühjahr wurde es dann ruckartig abgezogen, um es sozusagen, ja, da war Japan auch überschätzt. Aber wenn ich mir so ein Unternehmen wie Geely anschaue, mit den verschiedenen Aktienfirmen, die sie ja für jede Brand gegründet haben, die da niederliegen, dann ist das eher eine Unterbewertung, sehe ich. Ohne sagen zu können, wann das losgeht. Aber das ist ein solide gemanagtes Unternehmen mit einem großen Laden wie Volvo, von dem ja alle gesagt haben, als sie den gekauft haben, das wird nichts. Niemand wollte Volvo noch mit einer mit spitzen Fingern anfassen. Heute ist Volvo so erfolgreich wie nie. Also da gibt's eine Unterbewertung, die eben damit zu tun hat, dass nicht nur die Chinesen nicht genau wissen, was die Regierung da macht und was sie will, sondern dass das natürlich im Ausland noch viel schwieriger einzuschätzen ist. Nur, das ist die eine Seite. Die andere Seite gibt es, ist einfach, dass es bei einem Pro-Kopf-Einkommen etwa auf dem Niveau von Bulgarien einfach eine Schwerkraft gibt. Das heißt, die Vorstellung.
Send peace, love and joy to your loved ones this season with a minted photo holiday card designed by an independent artist. Use code PODCAST for 20% off your order.
Stellung, dass das jetzt zu Ende ist, die halte ich ebenfalls nicht für realistisch.
Kommen wir zum Thema BRICS bzw. BRICS Plus, wie es ja mittlerweile auch heißt, weil es ja schon deutlich größer geworden ist. Das ja, Treffen in Kasan, das hat für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Putin als Gastgeber. Was war das genau, diese Konstellation? Da gab es ja gerade bei uns ja ordentliches Rauschen im Blätterwald. War das eine Provokation, Frontalangriff, Zeichen der Stärke? Wie würdest du das einschätzen gegenüber dem Westen?
Nein, ich würde erst mal sagen, ein Zeichen des Selbstbewusstseins. Ob es jetzt ein Frontalangriff war, weiß ich nicht, weil es ja durchaus differenzierte Signale hatte. Mhm. Also man hat, der Ministerpräsident Indiens hat Putin umarmt wie einen engen Freund. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat von einem engen Freund gesprochen. Gleichzeitig haben beide gesagt, dass sie Probleme zwischen Ländern nicht mit Krieg lösen wollen, sondern mit Diplomatie und Verhandlungen. Das war und ist eine Ohrfeige für Putin. Das musste er sich auch anhören. Und er ist sicherlich jemand in dieser Runde, der angesichts dieses Konfliktes eine ganze Menge Macht abgeben musste, als Preis dafür, dass er in dieser Runde noch bleiben darf. Also der Putin macht, glaube ich, im Moment außenpolitisch nur sehr wenig ohne die Inder und vor allem die Chinesen. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, wenn die Chinesen und die Inder Frieden wollen, dann könnten sie ja einfach dem Putin den Hahn zudrehen. Nur das ist dann wiederum aus machtpolitischer Sicht so einfach. Sie wollen, dass der Krieg aufhört, aber sie wollen natürlich nicht, dass Putin sehr geschwächt in diese Verhandlungen reingeht. Also sozusagen machen sie dieses, man kann sagen, austarieren, ausbalancieren. Man kann aber auch sagen, eine zynische Politik, dass sie einerseits rufen, wir wollen Frieden und andererseits dafür sorgen, dass der Putin nicht komplett untergeht. In dieser Situation sind wir im Moment das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und jetzt ist jetzt die Frage, was nach der amerikanischen Wahl passieren wird, ob es dann eine Bewegung auch von der amerikanischen Seite gibt und man sich dann endlich zusammensetzt. Das ist aber nur ein Teil des Selbstbewusstseins. Mhm. Ein anderer Teil zeigte sich in diesem Stück Papier, mit dem die da gewedelt haben, nämlich ein BRICS-Dollar. Es ist wirklich es ist symbolisch. Aber vor 10 Jahren hätten wir das für albern gehalten. Da hätten sie sich das auch nicht getraut. Jetzt ist es schon so, dass man sagt, ja, da kommt was. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Da kommt sicherlich nicht morgen eine neue Weltwährung. Aber da wird immer mehr Geschäft ohne den US-Dollar untereinander in den jeweiligen Währungen abgewickelt.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was hat sich getan konkret, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben? Also
es sind eigentlich zwei große Entwicklungen. Die eine große Entwicklung, es wird immer mehr des Handelsgeschäftes dieser Länder untereinander in den jeweiligen Währungen abgewickelt, also ohne den US-Dollar. Das ist auch im Verhältnis zu dem, was im US-Dollar abgewickelt wird, noch eine relativ kleine Summe, aber der Trend ist völlig klar. Dann immer mehr Rohstoffgeschäfte, ein ganz wichtiger Punkt. Sind ja die Vereinigten Emirate sind schon drin, Saudi-Arabien wird sicherlich reinkommen. Die Saudis sprechen schon jetzt, obwohl sie noch nicht in BRICS sind, vom Ende des Petrodollar. Ganz einfach, weil sie sagen, Petrodollar hieß, dass Amerika unser größter Kunde war. Jetzt ist China der größte Kunde der Saudis und die Amerikaner sind wahrscheinlich ihr größter Wettbewerb. Das heißt, da hat sich die Welt einfach verändert und da sagen die Saudis, dann müssen wir uns auch nicht mehr sozusagen auf den US-Dollar konzentrieren. Und wo es sicherlich Bewegungen geben wird, ist in der Frage, dass man US-Dollar verkauft und mehr in Gold anlegt. Wenn man sich anguckt, die Weltgoldreserven sind etwa 20%. Bei den BRICS-Ländern sind sie nur 10%. Also sozusagen, wenn man da das pragmatische Ziel hat, mal auf Weltniveau zu kommen, dann fallen da schon wieder 10% US-Dollar an den Devisenreserven weg. Das wäre schon wiederum eine Entwicklung in die richtige Richtung. Und man darf halt nicht vergessen, das ist jetzt eine Gruppe von Ländern, die sowohl an der Bevölkerung gemessen, als auch an der Anzahl der Länder gemessen, als auch an der Wirtschaftskraft gemessen, eben stärker sind als die G7-Staaten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir werden das im November sehen, wenn sich dann die G20-Länder treffen und Brasilien ist der Gastgeber. Da sollte man sich dann einfach die Mühe machen, auch wenn es schwerfällt, mal das Schlusskommuniqué durchzulesen unter der Fragestellung, wie viel von dem, was die aufsteigenden Länder die aufsteigenden BRICS-Länder wollen, ist denn da drin? Und wie viel von dem, was wir im Westen wollen, ist denn da noch drin? Und ich bin mir ziemlich sicher, da wird man sehr überrascht sein, wie viel Konzessionen der Westen da schon machen muss.
Du hast ja gesagt, das ist eine epochale Veränderung, wie es sie die letzten 300 Jahre nicht gegeben hat. Was wird sich denn für uns konkret ändern? Du hast es gerade schon angedeutet, dass da vielleicht nicht mehr so unsere Interessen dann drinstehen. Was heißt das konkret?
Naja, es geht ja nicht nur um Interessen, es geht am Ende um Spielregeln. Es geht darum, warum müssen Länder wie England, so die BRICS-Länder sagen, warum müssen so unbedeutende Länder wie England und Frankreich im UN-Sicherheitsrat sitzen? Da haben sie einen Punkt. Warum sitzt da nicht Indien? Warum sitzt da nicht Brasilien? Warum gibt es ein Vetorecht der Amerikaner beim IMF? Warum ist die Weltbank so besetzt? Das sind alles Fragen, die entstehen, wenn sich eine Ordnung vom Recht des Stärkeren zu einer Mehrheitsentscheidung entwickelt. Ja, und da sage ich natürlich nicht, das passiert jetzt alles morgen. Das sind langwierige Prozesse. Aber die Zeit, in der wir im Westen, die Minderheit der Welt, die Spielregeln der Mehrheit bestimmen konnten, die ist halt vorbei. Es geht jetzt in die Richtung, dass immer mehr Länder immer mehr mitbestimmen. Und das bedeutet für uns relativ gesehen, dass wir weniger mitbestimmen können. Und auf diese Entwicklung müssen wir uns einstellen, ob wir wollen oder nicht. Über die Geschwindigkeit kann man diskutieren. Und das Dilemma besteht eben darin, dass wir das eigentlich nicht wollen, weil wir wollen weiter bestimmen. Aber andererseits entspricht eine Weltordnung, in der die Mehrheit entscheidet, unseren Wertevorstellungen, die wir ja immer propagieren, wo wir immer den Chinesen zu Recht sagen, es kann nicht sein, dass bei euch eine Partei entscheidet, sondern ihr müsst das pluralisieren, ihr müsst freie Wahlen zulassen. Das fordern wir zu Recht. Aber wenn wir das eine fordern, müssen wir gleichzeitig auch zulassen zumindest, dass dies auf globaler Ebene entsteht. Und wir haben eben jetzt im Moment so ein historisches Fenster, das günstig dafür ist, weil die Amerikaner schon schwach genug sind, um nicht mehr gegenhalten zu können und zu sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Und die Chinesen als führende Macht der BRICS-Länder aber noch nicht stark genug sind, zu sagen, nö, das interessiert uns nicht, wir machen alles allein. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht so lange warten, wie wir das bei der Autoindustrie gemacht haben, bis dann eine Situation ist, wo dann China sagt, jetzt marschieren wir durch, sondern eigentlich müsste es in unserem Interesse sein, diesen BRICS, diese BRICS-Entwicklung, die Entwicklung der aufsteigenden Länder, die Mitbestimmung zu unterstützen, weil das dazu führt, dass China sich dann auch zurückhalten muss, wenn es noch stärker wird.
Du warnst ja, kommen wir langsam zum Fazit davor, schon länger, dass Deutschland zum Wirtschaftszwerg verkommt. Du hast gerade gesagt, was man jetzt vielleicht strategisch machen könnte. Wie blickt man denn in China auf Deutschland? Also früher, ja, da stand ja Made in Germany wirklich sehr, sehr gut da. Ist der Respekt noch da oder nimmt man das schon eher als Wirtschaftszwerg wahr mittlerweile? Wie ist das Bild von Deutschland?
Naja, man ist so ein bisschen ratlos, würde ich sagen. Wohlwollend ratlos. Also man möchte weiter gerne mit Deutschland zusammenarbeiten. Es ist auch, man darf nicht vergessen, dass viele Leute, die jetzt die Innovationskraft Chinas vorantreiben, in Deutschland ausgebildet wurden. Und die sind natürlich auch Deutschland und den Deutschen weiterhin dankbar. Die haben sehr viel Positives erfahren. Die wurden in Deutschland in die Lage versetzt, das zu tun, was sie jetzt tun, oder eben auch in den USA. Insofern ist es so eine gewisse Ratlosigkeit. Warum handelt Deutschland, die deutsche Politik eigentlich so, dass sie sich selber schadet? Warum stehen die Politiker nicht zusammen? Warum gibt es keine Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und der Politik? Warum fehlt der Pragmatismus? Warum geht es nur um Ideologie oder überwiegend um Ideologie? Warum ist alles so kurzsichtig? Warum gibt es keine langfristige Strategie? Das sind die Fragen, die ich hier täglich von Chinesen gestellt bekomme und wo ich zunehmend in die Lage gerate, dass ich keine zufriedenstellende Antwort weiß.
Das klingt
insofern
nicht gut,
sage ich,
oder?
Das nächste Mal, ja, ich sag mal, es ist nie zu spät, sich zusammenzureißen, aber jetzt wird es langsam Zeit.
Also 5 vor 12 für die deutsche Wirtschaft, um das zusammenzufassen.
Und es reicht nicht, Vollgas zu geben. Man muss auch irgendwann den Gang einlegen.
Frank, herzlichen Dank. Hoffen wir, dass das ein paar Politiker sehen und dass wir auf einen, vor allem Wachstumspfad zurückfinden. Wie der dann aussieht, ist ja auch unterm Strich wurscht. Hauptsache, es wird wieder besser.
Genau. Und mehr denn je, wie immer in meinem neuen Buch, China to Go. Da streife ich diese ganzen Kapitel und da kriegt man eben vielleicht ein etwas anderes Bild und ein realistisches Bild, das einen in die Lage versetzt, diese Beziehung zwischen China und Deutschland realistisch einzuschätzen. Und ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste, dass wir eine realistische Selbsteinschätzung bekommen. Weil wenn wir die nicht haben, dann entscheiden wir halt in die falsche Richtung.
Buch verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Frank, herzlichen Dank dir.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Bis bald. Das hoffe ich bei euch auch. Unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke nach China. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.